Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Letschert.
Jetzt sind wir. Damit ein herzliches Willkommen zu Schmetterlinge im nicht etwa Bauch, sondern im Kopf.
So ist es.
Ja.
Buongiorno, auch die lieben Hörer von Abseits der Fußballpodcast.
Abseits der Fußballpodcast, genau. So ist es. Und mit dem fantastischen Improvisationstalent Steffen Mördlein.
Vielen Dank. Ja. Und der Jo ist auch dabei. So, was haben wir da mit Applaus für den wunderbaren, oft kopierten, nie erreichten Erfinder des deutschen CSD, Brillenträger des Jahres 2021. Ja. Meine Muse, bitte Applaus für Joachim Jo Letschert.
Darauf ein Kirschsaft im Weinglas.
Ja. Geht runter wie Wein.
Ah, das bin ja Veganer, deshalb gibt es keinen Alkohol mehr. Ne?
Also, really?
Nein. Nö.
Hab ich nicht wahr.
Na, Veganer trinken noch Alkohol. Das war jetzt ein Test, du bist wohl keiner.
Hm? Ach so. Nicht,
ich wollte gerade aber es gibt veganen Wein.
Aber ist das jetzt Wein oder Saft?
Nein, das ist, ich hab mir ein kleines Gläschen Rotweins.
Ich wollte gerade fragen, du hast so eine Säufernase.
Also, ja, genau. Du meinst diese dicke rote, ne? Ich dachte, ich wollte die eigentlich als Rudolf Red-Nosed Reindeer Weihnachtsnase.
Ich sage es mit Respekt und vollem Verlauben.
Mm, diese
Manfred-Krug-Gedächtnisnase.
Die was?
Diese Manfred-Krug-Gedächtnisnase.
Von wem redest du?
Manfred Krug?
Ach ja, von mir.
Nee, von der Telekom.
Ah ja, stimmt, Manfred Krug.
Der übrigens auch mal, glaube ich, Tatort gemacht hat.
Oder ja, natürlich, ja, selbstverständlich. Ja. Friede seiner Seele. Ja. Manfred Krug war ja ein begnadeter Schauspieler, musste die DDR verlassen, also wollte und musste dann auch. Und hat dann auch.
Genau, deshalb hallo und herzlich willkommen zu unserem Manfred Krug Special, dass der
genau
vorbereitet die besten Texte von Manfred Krug
vorgetragen von Joachim. Ich lese nun die Dialoge aus Folge 17 auf Achse.
Oh!
Hey du, na, wohin mit deinem Long Trailer? Krug schaut irritiert in die Kamera. Wie Long Trailer?
Entschuldigung, ist das jetzt Schwulenporno oder auf Achse? Oder ist es das Gleiche?
Also. Warum liegt denn hier Stroh?
Warum hast du denn eine Maske auf?
Wegen der Angie!
Das war die neue Version übrigens.
Was?
Ja. Was denn? Da gibt es ja die ursprüngliche Version.
Ach so.
Warum liegt denn hier Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Und dann gibt es die Version. Warum liegt denn hier Stroh? Warum hast du eine Maske auf?
Wegen der Angie! Ja, auf ostdeutschen Demonstrationen, also Pegida und jetzt ja Anti-Corona, wobei die nicht nur in Ostdeutschland sind natürlich, aber da schreien die Leute immer so irrsinnig. Die schreien immer so, wenn man die was fragt. Fiel mir schon auf. Und ich frage mich, woran das liegt. Ist dir schon mal aufgefallen? Wenn dann die Antwort so schreiend, also so hysterisch, cholerisch kommt, denke ich mir, was kann man da normal sagen?
Ja. Stimmt, da ist nie eine.
Das ist ja die Wut.
Stimmt, da ist nie einer dabei, der sagt, ja, ich befinde mich heute hier auf der Demo, weil ich grundsätzlich gegen. Soll das immer so.
Ja, Lala!
Ich hatte.
Ja, schon. Ja,
ich habe dir die Frage doch auch nochmal gestellt. Schreib mich doch nicht so an.
Ja, und jetzt haben wir ja endlich den Totimpfstoff. Da würde mich aber der Name schon ein bisschen irritieren, ehrlich gesagt. Also, ich finde. Ein Totimpfstoff, also da ist doch quasi das Ergebnis schon im Namen impliziert.
Aber heißt der wirklich so oder ist das wieder von denen hochgezogen?
Nein, das ist ein Totimpfstoff, weil quasi tote Viren, wobei das auch nicht ganz stimmt, sondern dass dieses berühmte Spike-Protein, das auf dem Virus oder diese Spikes, das sind ja diese Andockstellen auf dem Virus, mit dem das Virus andocken und krank machen kann. Und darum geht es, das zu erkennen. Und das wurde quasi nachgebaut, aber als nicht vermehrungsfähiges und wird in den Körper injiziert. Und dann kann das Immunsystem sozusagen eine Immunantwort darauf finden, weil eben ja sich das ganze Virus nicht verteilt und auch nicht schädlich ist. Deshalb nennt man es Totimpfstoff, weil quasi echte Viren, also nicht echte Viren, aber Nachbauten von Viren, soweit ich es verstanden habe, gespritzt werden. Anders als der mRNA-Impfstoff, da wird der Bauplan der Viren in den Körper injiziert. Und dieser Bauplan, der kann dann in die Zellen eindringen und wird dann dort von den entsprechenden zellulären Organen nachgebaut. Also die Zelle hat in sich sozusagen Apparate, die können aus einer RNA ein ja, beliebiges Bauteil bauen, also Eiweiße, andere Viren und so weiter. Und das ist der Unterschied zwischen dem mRNA und dem Totimpfstoff. Und es gibt jetzt ja viele Impfgegner, die sagen, mRNA, das geht mal um die Gene, da kriegst du keine
Warum kommst Kinder du direkt in den ostdeutschen Dialekt? Was ist das?
Bitte?
Warum kommst du direkt in den Dialekt?
Jetzt das, heißt, das kann doch nicht sein. Ich möchte einen Totimpfstoff haben.
Aber jetzt muss man ganz ehrlich, da muss man nochmal, also es soll jetzt auf keinen Fall, jetzt hat es mir extra einen Spruch vorbereitet, ich stehe auf Männer, die wohl klug sind.
Die wohl so klug sind.
Ja. Aber auch da muss man sagen, bitte?
Ja, nee, sag.
Es soll ja den ein oder anderen, sagen wir mal, Impfgegner geben in Deutschland. Europa und auch der Welt. Aber da muss man auch wiederum sagen, also wenn mir das jemand so erklärt wie du es und du hast es vollzüglich erklärt, da muss ich sagen, da verstehe ich die Leute, dass die dann sagen, das lasse ich mir nicht spritzen. Dass man das einfach alles nicht mehr versteht. Dass man nicht versteht, was die Politik da macht. Dass man in England hatte man schon den Freedom Day so vor ein paar Stunden und es ist alles vorbei und fertig und Feierabend und ein paar Stunden später ist wieder super Lockdown. Und ich verstehe auch, ich verstehe auch die Holländer, die dann sagen, alles klar, die machen jetzt kurz vor Dings, machen die wieder die Rolle runter. Wir gehen alle nochmal in die City shoppen. Amazon schafft es bis dahin nicht. Und das ist ja irgendwie so albern es ist, aber man kann es doch mittlerweile auch nachvollziehen, oder? Also ich sag dir ehrlich, ich kann, also für mich auch jetzt wieder, auch diese Regelung, das ist jetzt, glaube ich, und wie gesagt, wir hatten noch nicht so oft eine Pandemie und wie es damals mit der Pest war, weiß man heute auch nicht mehr so ganz genau. Aber das ist mittlerweile die, glaube ich, 18., 19. Version. Und jetzt heißt das irgendwie, also wir sind jetzt 21.12., also Dienstag, kurz nach 8, je nachdem, wann ihr das hört. Und jetzt geht es darum zu sagen, also es ist erst nach Weihnachten, also ab Montag, den 28. Und ich glaube, 10 dürfen sich draußen treffen und 5 drin, je nachdem, ob sie unter 14 sind, wenn sie über 14 sind und bis 18, dann so. Und das ist ja irgendwann, da hast du halt einen Punkt erreicht, wo du die da, also mittlerweile haben sie mich, also selbst mich ein Stück weit verloren, weil ich sage, ich kann es nicht mehr, ich greife es nicht mehr.
Also ich merke, dass sie mich verloren haben, weil ich mich gar nicht mehr aufrege.
Ja, genau.
Weil ich denke, naja, also mit 10 darf man sich treffen, übrigens als geimpft und genesen. Und mit 2 aus einem weiteren Haushalt als ungeimpft. Ach ja, Gott, weißt du, das kann man jetzt aufstellen, die Regeln, man kann es auch einfach lassen, weil am Ende.
Wer achtet denn da jetzt wirklich?
Eben.
Ja, also der achtet. Also ich verstehe es zu sagen, du bist in der Bahn und tragst bitte die Maske, das kann ich noch nachvollziehen. Oder wenn ich irgendwie in Eschborn in meiner Wanne sitze am Empfang und sage, ich trage da die Maske und wenn der UPS-Fahrer reinkommt, der ungefähr 14.000 Unternehmen am Tag anfährt, dass ich den dann bitte sagen, kannst du, komm mal hier da einen Schnibbi anziehen? Und der tatsächlich auch wieder aus dem Osten dieser Republik. Denkst du, son of a bitch. So,
du also, bläger Diktator da!
Das hättest du dann Holly gar nicht. Okay. Ich bin mal so traurig. Ja, aber das, was jetzt kommt, ich verstehe den Versuch noch, jetzt auch von der neuen Regierung und der Lauterbach ist da wirklich aller Ehren wert als neuer Gesundheitsminister und es geht mir übrigens noch nicht über die Lippen, Lindner ist Finanzminister. Ich hab das, ist das für mich noch? Der Lindner ist also immer so der Depp, der die Wahlen verliert.
Das war so ein bisschen wie, wie hieß er noch? Ach je, unser Außenminister. Na?
Der Reusel?
Nein, der FDP.
Der Genscher?
Nein, der FDP-Außenminister. Der Westerwelle. Der Westerwelle Außenminister, das war auch so ein bisschen. Wobei, ich sag mal, Finanz kann ich halt auch gar nicht so beurteilen, weil die haben halt Geld und die geben es aus, aber das muss ich sagen, da habe ich so gar keinen Bezug
zu. Lauterbach. Deutschland, wir sind in Deutschland hier. Ne? Da ist jetzt keine englische Fragen stellen. Wir sind hier in Deutschland auf einer deutschen Pressekonferenz, da werden Fragen in Deutsch gestellt. Nur damit du das
weißt. Oh, wir hatten das gesagt, der Westerwelle.
Westerwelle damals, ja. Als Außenminister, als Außenminister und noch wird auf der Welt noch nicht überall Deutsch gesprochen. Und dann sagt einer,
danke,
je nachdem, wo er herkommt, dann sagt einer in der Pressekonferenz, also halt ein ausländischer Journalist, und sagt, hello, Mr. Westerwelle, do you see the light? Guck mal, viele an die Podcaster, ihr seht es jetzt nicht, die YouTuber sehen es, der Joachim blendet mich gerade mit seiner Schönheit.
Mit meiner Kerze. Also, na gut, aber die Frau Baerbock ist ja das Englische auch nicht so ganz mächtig, aber...
No, this is not true.
Jetzt muss man aber auch sagen, wenn du, das hatten wir ja aber, glaube ich, schon, wenn du nicht so ganz sprachbegabt bist, ja, dann kannst du das halt nicht so doll aussprechen. Die wird sich schon.
Ja, wenn du sprachbegabt, nicht sprachbegabt bist, darfst du nicht, dass dir das Außenministerium war. Also weißt du.
Der Kohl konnte nun auch kein Englisch und hat es ja irgendwie ganz gut gemacht. Ja.
Guck,
oder?
Ja. Nein, ja, war doch so. Kohl, hast du Kohl da war einen Kohl, Schrein dir aufgebaut, das rechts oben?
Das ist doch so. Ich möchte einmal behaupten, Ladies and Gentlemen, da gibt es ja den berühmten Witz von Kohl, der in England ist und den Genscher anruft und sagt, sag mal, ich hab Hunger, was mache ich denn? Und da sagt der Genscher, ja, da gehst du irgendwo hin und sagst Applecake, da kriegst du immer was zu essen. Und da geht der Kohl in eine Bäckerei und sagt Applecake und kriegt halt einen Apfelkuchen. Und dann ist er, naja, das macht er eine Woche lang, to make a long story short. Und dann denkt er sich irgendwie, oh, das ist ja jetzt auch langweilig, und ruft den Genscher wieder an. Da sagt der Genscher, ja, so fragst du einfach mal noch Brett, dann kriegst du Brett. Und dann geht er wieder in eine Bäckerei und sagt, Brett. Und da sagt die Verkäuferin, Black Bread or White Bread, sagte Kohl, Applecake.
Aber das ist schlecht.
Ja, na Gott, ja.
Also. Ja, Gott, den hast du doch heimlich trainiert, oder?
Bist du denn geboostert eigentlich? Also,
nee, bei mir ist es aber bald soweit.
Du heimlicher Impfgegner.
Ja,
genau. Verlorenes Schaf. Ja. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Vor allem, was auch ein bisschen nervt, ist diese Betroffenheitsmimik und dieser Betroffenheitsgestus. Und dann wird da wieder erklärt, man könnte es doch einfach mal ganz normal sagen, hier Leute, Omikron. Und mit dem Omikron ist ja irgendwie auch dasselbe. Du hörst halt gefühlt, also ich weiß gar nicht, ob es so ist, aber gefühlt hörst du von jedem was anderes. Jeder Virologe zerrt irgendeine andere Studie aus dem Hut und sagt irgendwas anderes und die einen sagen, man steckt sich schnell an, aber dann sagen die anderen auch wieder, aber die Verläufe sind viel leichter und das ist, glaube ich, das, was jeden nervt. Und jedes noch so seriöse Medium zerrt halt noch irgendeinen Virologen aus dem, der Herr Stürmer wird aus dem Hut gezaubert, die Frau Brinkmann, der Drosten, der Streeck. Und jetzt kommen ja auch immer noch Virologen, die kein Schwein mehr kennt, weil wahrscheinlich zu Recht, ja, weil die halt auch da in ihre Petrischalen gucken seit 100 Jahren und dann denkt man sich, komm, den Streeck, der will vielleicht auch... Ja, Kocken.
Bitte.
Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, also dass man auch gar nicht mehr weiß, weil man hört so viel und für so einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin hört sich das ja alles sehr, sind die Unterschiede sehr fein und die sagen ja, im Grunde sagen wir alles dasselbe, jeder ein bisschen anders, aber nun, wir beide sind ja nun keine Virologen und für uns hört sich das halt an wie Welten. Ja. Und dann denke ich mir ja, ich denke, Wissenschaft ist so exakt, dann heißt es wieder, ja, aber Wissenschaft weiß ja eher nachher, was gewesen ist als vorher. Ja, genau. Wissenschaft kann ja auch nicht. Dann kommt aber wieder der Lauterbach und sagt, ja, also ich habe also der besten Kontakte, also zu den besten Leuten. Also ich habe mich seit Samstag.
Das habe ich ja auf Seite 3, auf Seite 4 und auf Seite, nee, doch 4 war es nicht, es war Seite 6, habe ich hier gesehen, die Analysen. Und dann, der Punkt ist, wird halt vergessen, dass es, also es ist so ein bisschen für mich, dass diese ganze Corona-Nummer einfach so ein bisschen wie so eine Tröpfchenfolter, wo du sagst, ja, in einer gewissen Dosierung, ja, aber wenn du immer wieder auf die Tropfen auf die gleiche Stelle, dann tut es irgendwann weh. Und da ist es halt genauso zu sagen, Leute, erklärt es doch bitte für Otto Normalverbraucher, erklärt es bitte.
Der Herr Wieler sagt wieder, das ist ein Tierarzt, na gut. Und der Herr Wieler sagt wieder, wir müssen jetzt um, wo ich mir denke, Herr Wieler, wenn du das sagen willst, werd Politiker, weil es ist halt nicht deine Aufgabe. Ja. Aber ich glaube, das ist halt genau das Problem, dass die Politik ja immer irgendwie einen Weg finden muss zwischen Wirtschaft und Gesundheit und all dem. Und das macht es halt auch schwer. Und deshalb finde ich es eigentlich ganz schön, dass es mich gar nicht mehr aufregt. Und ich trage das auch alles mit. Das Einzige, was ich nicht mittrage und die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht fand ich auch explizit falsch, sind Ausgangssperren. Die trage ich nicht mit. Punkt. Also da verweigere ich mich. Ganz einfach. Also ich bleibe nicht ab 10 Uhr, was jetzt ja noch nicht der Fall ist, aber es war ja schon, ich bleibe nicht ab 10 Uhr hier in Bad Vilbel auf dem Niederberg draußen, wenn ich einen Freund besuchen will, mit dem ich den ganzen Tag zusammen bin. Das mache ich einfach nicht. Und da sperre ich mich.
Ach so, das heißt, dass du da nicht um 10 heimgehst?
Nein, also es ist so, wenn ich mich jetzt mit einem Freund treffe, den ich, wie gesagt, den ganzen Tag sowieso, wir gehen zusammen spazieren und so weiter und dann treffen wir uns abends und dann soll ich um 10 heimgehen und wenn ich um 12 heimgehe, dann ist es nach 10 und dann müsste ich eigentlich eine Strafe bezahlen.
Ich glaube, es ging nur darum, dass das Essen sonst kalt wird.
Also Ausgangssperren mache ich nicht mit. Punkt. Also das ist ein Punkt. An dieser Stelle ist für mich Sabbat. Den Rest mache ich mit. Mich nur mit 10 Leuten treffen, kriege ich hin.
Und wieso bist du da so vehement bei der Ausgangssperre?
Weil mich das, der Sinn, der ergreift mich nicht hier, also nicht hier in Bad Vilbel. Den Sinn verstehe ich nicht. Und hier in Vilbel ist es jetzt auch passiert, dass 14 Ordnungsbeamte und Polizisten ein Lokal gestürmt haben, in dem eh nur 10 Leute drin sein durften und waren. Und das geht zu weit. Das geht schlicht und einfach zu weit. Also wir sind ein Rechtsstaat und kein Polizeistaat und Kontrolle, das ist alles okay, aber 10 Leute haben kein Lokal zu stürmen. Also das geht einfach nicht. Fertig. Und da gibt es...
Oder war da die mediale Berichterstattung, war, also dass man wirklich sagen muss, es war gestürmt, oder sind die einfach rein und haben gesagt, Freunde, so nicht?
Es geht auch nicht, dass 14 Leute wo reingehen, wo sich an Regeln gehalten wurde. Also da war gar nichts zu beanstanden, aber die sind da einfach zu 14 in eine Wirtschaft rein. Und das geht nicht. Und
haben da Max gemacht
und aufgeräumt. Genau. Und das geht nicht. Also ich finde, wir haben bei der Polizei sowieso schon, also wenn man die ein oder andere Verkehrskontrolle mal mitgemacht hat, und auf dem Frankfurter Hauptbahnhof wurde ich von der Polizei, da hat mich ein Obdachloser angesprochen und da hielt ein Polizist an und machte mich an. Ich soll nicht mit dem reden, der klaut nur und so weiter. Ich finde die Polizei in weiten Teilen sowieso schon weit unter Niveau. Und also da habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Das sind dann meistens irgendwelche frustrierten Nordhessen, die dann halt in Frankfurt Polizeidienst schieben müssen.
Ungebumst, sag mal, wie es ist, ungebumst, ja.
Ja, und ich finde, da muss Polizei und Ordnungsamt auch sehr, sehr aufpassen, dass sich da nicht ein Ruf verfestigt, der unserer Gesellschaft nicht gut tut. Also das sind, glaube ich, eher die Herausforderungen. Ich finde jetzt so Kontaktbeschränkungen so, da kann ich mit leben und das finde ich auch vernünftig. Und da sollte auch jeder darauf achten, dass er jetzt einfach nicht
Ich möchte ganz kurz nochmal einen Schritt zurückgehen mit der Polizei. Ich verstehe das vom Kern her. Das ist aber so ein bisschen wie die Tante im Callcenter, wobei ich jetzt keine Tante im Callcenter mit Polizei vergleichen möchte. Aber es geht ums Prinzip, zu sagen, die weiße, verstehst du? Also vielleicht optisch. Ach, ist egal. Nee, aber dass man sagt, dann rufst du irgendwo an und sagst, boah, die Tante aus der Hotline war so unhöflich. Und du sagst, ja, aber also ja, die macht den Job und die macht den auch mehr oder weniger freiwillig, die braucht die Kohle, die muss ihre Miete zahlen, ihre Kinder irgendwie durchbringen, aber wenn du auch da Trüppchenfolter, wenn du das den ganzen Tag hast und für mich ist das immer so ein bisschen, wenn die Polizei gebraucht wird, dann ist es der Freund und Helfer, wenn man irgendwie von Assis angemacht wird oder man wird so und so ist, ich glaube einfach, du hast als Polizist gerade in der Großstadt, in so einem Dörfchen wie Neu-Isenburg, ist das relativ wurscht, aber ich glaube in der Großstadt wie Frankfurt, wenn du dann auch noch wochenlang eingeteilt bist im Gebiet Hauptbahnhof und wirst da behandelt wie scheiße, das ich will hier einfach nur ein bisschen, ich will nicht alle, es wird mit Sicherheit auch da Jungs und Mädels geben, die es mit ihrem Status und mit ihrem, sobald sie in diesen Anzug eintauchen, ein bisschen zu ernst nehmen. Aber ich habe auch schon Leute kennengelernt, wo ich das Gefühl hatte, okay, der ist Polizist oder sie ist Polizistin wirklich aus Überzeugung. Und aber irgendwann hast du, glaube ich, einen Punkt erreicht, wo du sagst, das ist einfach schwer, den Leuten klarzumachen, was Recht und was Ordnung ist. Wie gesagt, manchmal, des Öfteren wird übers Ziel wie hoppala, das ist live.
Das ist live.
Ja, Stromausfall. Da rufe ich jetzt mal die Polizei. Nee, also da
ja, hast du also mir geht's, mir geht's eigentlich um diese Ausgangssperren. Also das finde ich unverhältnismäßig, zumindest in unserem Teil. Und die mache ich einfach nicht mit.
Das heißt, wie ist deine Reaktion, wenn du kontrolliert wirst?
Dann würde ich halt eine Strafe bezahlen. Da bleibt
mir nichts. Ehrlich?
Ja, aber was wäre? Also.
Also rennen. Weiß ich, ich wollte es mal produktiv sein.
Ja. Zumal wir hier in Bad Vilbel Ordnungsbeamten haben, die wirklich unter aller Kanone sind. Aber das trifft, glaube ich, auf die sogenannte Ordnungspolizei.
Ja,
die ist nicht ganz weit entfernt von Blockwarten.
Also die sind wirklich alle Wichser. Das kann man mal in aller Deutlichkeit sagen.
Naja, und was ich auch ein bisschen albern finde, dass man sagt, ja, und die Fußballspiele spielen jetzt, also erstmal Geisterspiele. Hahaha. Ha, ha. Ja, wo denn? Das finden ja nun keine mehr.
Soll es wieder stattfinden, aber vor... Da hast du halt auch diesen Punkt zu sagen, ja, es ist halt auch schwer. Also vor 4 Wochen oder letzten Spieltag war Köln noch ausverkauft. Am 11.11. war Köln, war Rambazamba und irgendwie 100.000 Leute auf der Straße und jetzt wieder Omikron, wo du sagst, ja, jetzt sagen die einen, es ist ein milder Verlauf, wenn du geimpft bist, generell ein milder Verlauf, die anderen. Du sagst, ja, und dann aber, ich verstehe halt auch den Punkt, also was für mich ist so ein bisschen wie bei dir die Ausgangssperre zu sagen, warum am 28. So, weißt du, ja, lass die Leute Weihnachten feiern. Ja, ist es jetzt Not am Mann oder was? Weißt du, also das verstehe ich nicht, zu sagen, also Wenn, dann ziehen wir es jetzt, also wenn wir jetzt, nee, wir warten noch bis zum 28., dann bis Dings, weil dann geht das Ostergeschäft los. Das, nee, also wenn, weißt du, also ist jetzt Gefahr oder nicht? Und deshalb ist es, glaube ich, für die Leute, wäre es einfacher zu sagen, da ist ein Wirbelsturm oder der ist in einer halben Stunde da, bitte Holz vor die Hütte, so, oder irgendwie das Wasser steigt oder sonst irgendwas, dann ist es einfach ein bisschen greifbarer. Aber so zu sagen, wir schützen uns nächste Woche.
Ja, genau.
Das heißt, ja, dann ist ja scheinbar doch nicht so gefährlich. Doch, doch, aber erst nach Weihnachten. Das heißt, ja, gut. Also, macht's ja nicht besser. So, aber Hauptsache die Gans noch genießen.
Und wo wir bei Fußball sind,
ja,
um mal von diesem leidigen Corona wegzukommen.
Ja.
Und ich bin Corona übrigens geboostert. Was? Ich bin seit über einer Woche geboostert.
Nee. Und?
Ja, seit über einer Woche geboostert.
Ja, ja, wie ging's Booster da? Wie ging's denn mittel danach? Wie ging's
ganz dir toll. Danach? Ich hab einen super Hausarzt, der hat eine Orga, die ist so ganz fantastisch hier in Bad Vilbel, die Praxis Kamal, kann man ja mal sagen. Die machen das so fantastisch, wirklich mit Rückrufen und all diesen Sachen. Das hat bei der ersten,
zweiten Impfung. Ist das moderner oder ist es immer gleich?
Wie ein was?
Ein türkisches Modell, das wäre auch geil.
Türkisches
moderner. Es gibt doch aus jeder Nation gibt es noch mal ein eigenes.
Ach so, einen eigenen Impfstoff. Nee, es gibt ja jetzt nur, also der jetzt dieser Totimpfstoff kommt ja auch aus Amerika, glaube ich. Jetzt
mache ich morgens immer auf und singe einer mal schicke dem.
Müdürna.
Nee, kann aber fließen türkisch.
Müdürna. Ja, genau. Nee, da gab es in der Tat BioNTech. BioNTech gab es, glaube ich. Aber ich habe auch am Anfang ja in der Erstimpfung Astra genommen, AstraZeneca.
Also vom VW zum Mercedes und dabei.
Genau. Ja, VW zum Mercedes. Nee, stimmt ja gar nicht, weil dann habe ich BioNTech bekommen und die Astra BioNTech war ja die bessere quasi und jetzt wieder BioNTech und ich bin echt froh und ich bin auch froh, dass es so toll klappt und das jetzt mal vielleicht das Gegending für alle, die es jetzt über das Gemecker geschafft haben. Ich finde das toll, dass das alles so super klappt. Ich finde es toll, dass der Lauterbach mal nachgezählt hat und gesagt hat, hätte alles geklappt, aber jetzt sind wir so tough beim Boostern, jetzt reicht es nicht mehr und er hat nochmal welche besorgt, die EU hat ihm welche gegeben. Also muss man auch mal sehen, dass das alles auch wirklich wunderbar klappt und ja, Impfzentren war doof, dass man die geschlossen hat, aber ganz ehrlich, viele haben da ja auch geklatscht und haben gesagt, komm, ist ja jetzt eh alles rum und die blöden Impfgegner, die sollen jetzt halt gucken und ihre Tests bezahlen, das war die falsche Strategie, aber das weiß man das nächste Mal halt einfach.
Ja, ja, also man darf ja auch nicht vergessen, es war ja nicht nur für die Politiker so, sondern für uns Otto-Normalverbraucher auch, wir waren kurz vor Maskenpflicht fällt und hier, wir haben ein Angebot für Sie und Selbsttest 1000 Stück für 1 Euro. Nee, boah, das brauchen wir nicht mehr. Wir schicken sonst wohin. Machen Sie es so und 3 Wochen später. Haben Sie noch Testscheiße? Okay, ich rufe anders an. So, Freunde der Sonne. Also, jeder also die eigene, ne?
Das sind ja auch immer Massen, die da besorgt werden müssen. Das ist ja nicht so, dass da jetzt nur Ilse Müller irgendeinen Test braucht, sondern also sei es wie, das hat, ich kann von mir sagen, also wie gesagt, Ausgangssperren finde ich scheiße. Das da habe ich so einen Flitz. Den Rest trage ich komplett mit und ich bin, wie gesagt, auch schon geboostert. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist Rassismus-Eklat, Duisburg. Wie findest du, dass das Spiel abgebrochen wurde?
Oh lala, jetzt...
Also, ja, nee, ja, weil wir bei Fußball waren. Ich wollte jetzt das Thema Fußball mal von Corona wegbringen.
Ja, also ich finde, für mich ist es immer ein großes Rätsel, dass es sowas überhaupt im Fußball gibt. Also für mich ist es immer so der Punkt, zu sagen, wie geht denn Rassismus im Fußball? Das geht doch gar nicht. Ist ja überall, also ist doch, also ihr kauft doch überall ein und da ist schwarz-weiß, groß, klein, dick, dünn und ein Asiate, Italiener. Also ja, ich finde, also es gehört natürlich nicht ins Stadion, aber das wird ein bisschen, also ich sagte ehrlich, für mich wird es ein bisschen höher gehängt. Also da ist dann einer dabei, der macht Affengeräusche, wo er sagt, dann schmeißt den raus, berichtet 2 Tage drüber, dass das nicht sein soll. Das wissen auch irgendwie, glaube ich, nahezu 100% der Fußballfans. Kommt immer mal wieder vor, da muss man rigoros, fand es auch gut, Spielabbruch beenden, immer wieder zeigen, das gilt nicht. Mhm. Und damit ist das Thema durch. Also es ist einfach... Ja. Es ist natürlich für den, also für mich als weißen irgendwie Europäer natürlich einfach gesagt, aber wenn ich mir vorstelle, derjenige hört das, der die Hautfarbe hat, der das bei seinen Eltern, Großeltern erlebt hat, hat das nochmal eine andere Schwere. Insofern rigoros durchgreifen bei jeder Art von Rassismus und also sobald irgendwie was diffamierend ist, ob das jetzt Frau, klein, groß, asiatisch, schwul, dick, dünn ist, muss da auf jeden Fall angegangen werden und diese dummen Charaktere einfach eliminieren.
Ja, in der Tat. Ich habe mich auch gefragt, war es übertrieben oder so? Ja, unter Umständen war es übertrieben, das Spiel abzubrechen, weil, wie du sagst, es ist einer, der so einen Scheiß macht. Aber auf der anderen Seite tatsächlich können wir als Weiße, glaube ich, überhaupt nicht nachvollziehen, wie es ich, wenn man dir im Grunde sagt, du bist ein Affe, weil du schwarz bist und aus Afrika kommst. Im Übrigen ja, wie man heute, glaube ich, weiß, die Wiege der Menschheit. Also da sollten wir uns alle mal Gedanken machen. Aber selbst wenn sie es nicht wäre. Und ich habe mit einem Freund drüber gesprochen. Ich als schwuler Mann habe ja auch manchmal, ich wurde ehrlich gesagt noch nie so richtig schwul beleidigt, also so richtig homophob, wie man ja sagt, beleidigt. Aber in der Tat ist es so, der Grat zur Zivilisation, der ist ja immer sehr, sehr dünn. Und im Moment, glaube ich, sind wir ja in einer Zeit, in der das alles, ja, vielleicht zum Teil sehr, sehr streng geahndet wird, wo man manchmal sagt, wie du sagst, Spielabbruch, gibt man damit den Leuten nicht auch ein bisschen recht, aber es ist, ich finde es völlig okay. Mhm. Aber es kommen halt auch wieder Zeiten und dann bricht dieser Damm sehr schnell. Und ruckzuck sind halt Schwule, Schwarze oder generell People of Color, egal welcher Hautfarbe, sind halt ruckzuck wieder, ja, kauft nicht hier, kauft nicht bei Schwulen, kauft nicht bei Schwarzen, kauft nicht bei Asiaten oder whatever. Also ich glaube, man darf sich nichts vormachen. Unsere Zivilisation gründet wirklich auf einem hauchdünnen Vorsprung der Zivilisierten. Und wenn das irgendwie bricht, ich meine, man sagt immer so, ja, wir haben ja Gerichte und alles, da kann ja nichts passieren. Aber was willst du denn machen, wenn eine Partei rankommt, die die Mehrheit kriegt und diese Gerichte halt einfach abschafft? Guck in Polen. Ja, ruckzuck hast du da so einen Kaczynski, so einen rechten Arsch, der Richter austauscht, der generell Gesetze austauscht, der Medien verbietet. Und dann nutzt dir so ein Gericht halt gar nichts mehr. Und dann nutzt dir ein Grundgesetz überhaupt nichts mehr, sondern dann hast du da irgendwelche Affenärsche sitzen, die einfach ihren ganzen Hass auf die Welt lassen. Wie gesagt, wie so ein Kaczynski und seine ganzen Schergen. Und das hätte man jetzt ja von Polen auch nicht gedacht, ne, dass es da so flott vor allem geht. Und es kann in Deutschland einfach auch genauso schnell gehen.
So ist es. Und ich finde die Formulierung sehr, sehr gut und sehr, sehr treffend zu sagen, dieser hauchdünne Vorsprung der Zivilisierten. So, ja. Und da muss man einfach, und ich glaube einfach, dass wenn so einer, also das ist natürlich so ein bisschen Storytelling auch, aber wie du sagst, man sieht es einfach auch in anderen Ländern, wenn so einer damit anfängt und bekommt, also und macht Affenlaut im Stadion und bekommt dafür mehr Jubel als Kritik, so, dann ist das natürlich schon mal was Erhabenes zu sagen, wow, ich habe mich was getraut, ich bin einen Schritt nach vorne gegangen und merke, ich kriege dafür Applaus. Und dann ist natürlich nach oben hin ist ja kein, also und dann schließen sich da Leute an und das wird immer mehr und mehr. Und du siehst einfach, wie schnell das gehen kann. Soweit ich mich erinnere, hat ein Putin in Russland hat relativ weltoffen und europanah angefangen. Und das ist dann geht es Step für Step und er merkt so, gut, ein Trump in Amiland war eh immer schräg oder ein Kim Jong Ding Dong Un.
Long Dong Un.
Long Dong Ding Dong. Also das ist immer, das fängt immer so, und man sagt dann immer so aus der Ferne, ach, das ist so ein bisschen wie, ah, was haben die da? Ach, in Asien haben sie Corona.
Ja. So.
Und jetzt hast du die 14. Welle und den 15. Lockdown, wo du sagst, also Nachtigalle, hör die Trapsen und während den Anfängen. Und das ist, glaube ich, wirklich sozusagen, wir müssen da von vornherein sagen, also auch sowas wie, es geht so, naja, nicht in die gleiche Richtung, aber ich hatte das, ich war ähnlich erschrocken und was die Zivilisation betrifft, bei Petra Kopping, Fackelaufmarsch, Sachsen, 30 Leute vor dem Privatwohnsitz, wo du sagst,
mal vor.
Also geht wie schlimm, du liest das, weißt du, wir lesen das hier in unserer heißgeliebten FAZ und sagen, eieiei, aber stell dir mal vor, du guckst wirklich, weil dein Partner, deine Partnerin in der Politik ist und das ist ein paar Tage her, das ist ja nicht 1800 irgendwas gewesen, und du guckst aus dem Fenster in aus deiner Erdgeschosswohnung und da stehen 25, 30 Vermummte oder auch die sich offen zeigen, weil sie gegen die Maskenpflicht sind, mit Fackeln, wie im fucking Mittelalter, und die stehen vor deiner Haustür und du sagst, Alter, holy shit, das ist einfach ängstigend.
wie im fucking Dritten Reich halt.
Ja, also, und da musst du einfach ins
Mittelalter gehen. Und da muss man durchgreifen, fertig.
Da musst du klar sagen, das darf nicht sein. Das ist nicht die Demokratie, in der ich leben will. Und das ist nicht die Demokratie. Wir können streiten, wir können diskutieren, wir können uns austauschen. Du kannst mir sagen, du bist gegen die Ausgangssperre, dann kann ich sagen, nee, ich bin dafür und wir können diskutieren und streiten und gucken, ob wir aufeinander kommen. Aber ich werde nicht nach Bad Vilbel kommen und mit einer Fackel vor deinem Haus stehen.
Oh.
Oh. Also nicht mit der brennenden Fackel.
Was eine Fackel, du liebe Zeit, da bleibe ich aber auch in meiner Wohnung. Was wollte ich sagen? Ja, Kim Ding Dong Un, Ding Ding Long Dong Un hat im Übrigen jetzt 10 Tage Lachverbot erteilt.
So ja, absurd, ja boah,
dann lieber Ausgangssperre.
Und du denkst, es ist doch wieder eine Rolle vom Kerkeling, oder?
Nee, der Il-Sung, glaube ich, heißt er, sein Daddy, der große Führer, der ist doch, also der hat heute Todestag quasi. Und dann haben die 10 Tage lachen. Ich meine, die haben eh nichts zu lachen. Insofern ist es nicht so schwer, nicht zu lachen in Nordkorea, vermute ich mal.
Absurd zu sagen, so, jetzt haben wir 10 Tage Lachverbot. Was hat er das gerade laut gesagt und ausgesprochen? Und der meint es so. Ja, der meint es so. Es gibt
also ich habe Studien also in Harvard gelesen. Leute, also die kenne ich gut, die Leute. Der Lauterbach, hörst du, da ist er. Ich habe letztens im Bild-TV gesehen.
Reden, da kommt das Lachverbot von ganz alleine.
Ich habe in Bild-TV gesehen, Lauterbach redet mittlerweile so, der ist total abgefackelter Typ. Und der Paul Ronsheimer, also wir haben ein Lachverbot, weil viele Aerosole, so Schlachen, durch die Läden gestolpert werden.
Aber
ja, ruckzuck hast du ja auch
Lauterbach. Der Lauterbach kriegt schon die Markus-Lanz-Augen. Und die Markus-Lanz-Augen zeugen von 1,5-2 Stunden Schlaf die Nacht.
Ich glaube, der Typ kann einfach gar nicht mehr. Der ist ja seit 2 Jahren am Dauerreden. Der übernimmt sich komplett und ich bin mal echt gespannt, ob der das schafft. Also jetzt so rein nervlich.
Das sind 2 Stunden Schlaf. Also ist ja wirklich, also wenn man sich vorstellt, du bist in der, weißt du, und normalerweise, ich hatte es auch Sandra mal gesagt, normalerweise als Gesundheitsminister vor Corona, das war ja easy beasy. Da hast du mal eine AOK eröffnet, irgendwo in Bad Vilbel und bist dann hast das Band durch.
Wir haben gar keine AOK.
Und das 100.000. Mitglied der AOK Bad Vilbel, Joachim Letschert, ich grüße Sie und heiße Sie willkommen. So, dann bist du drin im Bad Vilbeler Anzeiger mit einem schönen Foto, Seite 4 rechts unten. So. Ja,
die Stader in Bad Vilbel.
Oh, die Stader. Excuse me.
Kribo Stadt, ne?
So, und jetzt bist du Gesundheitsminister und es ist einfach eine fucking Pandemie. Sagst du, ich wollte mich eigentlich ein bisschen zurücklehnen und irgendwie solitär spielen am Rechner.
Naja, das ist doch, sind wir mal ehrlich, also ich habe meine Prüfung vom Gesundheitsamt abgelegt und ich kenne viele ja, die ihre Prüfung auch vom Gesundheitsamt ablegen und ich will jetzt nicht böse sein, aber diese Amtsärzte, die sind da nicht Gott, und jetzt kommt Corona, weißt du? Und da heißt. Wir sind total überlastet. Nee, ihr seid total überfordert. Also ihr werdet aber auch mit weniger überfordert, liebe Gesundheit. Wir sind total überlastet.
Nein, ihr seid ja überfordert.
Du hast da Verwaltungsleute sitzen, die sind es überhaupt nicht gewohnt. Das ist da so ein bisschen herrenmenschlich, will mal sagen. Ich hatte da einen Amtsarzt, ganz ehrlich, das war der letzte Heuler. Ja klar, ist der jetzt überfordert mit Corona, aber das ist auch wieder gemein, denn die haben jetzt halt echt auch viel zu tun und man muss da aufhören, so zu lästern. Ist halt einfach, wie es ist. Oh mein Gott. Aber es geschieht ihnen recht.
Apropos so überfordert, habe ich heute ein schönes Video gesehen. Ich hatte bei meinem heißgeliebten Bild online, da gab es in. Das war jetzt trotzdem in der Corona-Phase, gab es eine Weihnachtsfeier von der, glaube ich, Polizei New York. Und alle total entspannt in einem Restaurant. Und der Chef sitzt in der Mitte des Raums und bekommt von einer Polizeischülerin, warum auch immer, einen Lapdance geschenkt.
Eine
so,
was?
Eine Lapdance.
Was ist eine Lapdance?
So, also halt so ein quasi, so ein halbnackiger Tanz, wo so busy, quasi, also quasi ohne Stange halt, aber schon so busy sexy halt. Mhm. Und dann, und du siehst, irgendwie, keine Ahnung, 3/4 männliche Belegschaft drumherum denkt sich, oh, ich möchte Polizeichef sein. Und die gibt halt da Vollgas und Rubidi, er ist natürlich ein verheirateter Mann und also wirklich, also sie kann auch gut tanzen, aber ich sag mal so, schuppert sich da wund an ihm. Und dann geht dieses Video natürlich viral, weil irgendein Sack hat das gefilmt, eigentlich als Fixvorlage für abends irgendwie, aber da geht es plötzlich ins Internet. Dings ist irgendwie, was mit ihr passiert, das weiß man nicht, aber er wurde versetzt. Und das kannst du nicht bringen und so. Also, so kann es manchmal gehen. Ja, er wurde dann versetzt, weil er hat diesen, natürlich im grünen Amerika so einen heißen Tanz. Und also, ich sag mal so, man muss nicht ins Detail gehen, aber als Mann merkt man, dem Mann gefällt es. Und die macht das ja auch gut, aber so kann es, ist ungefähr so, wie wenn ich an dich denke. Ja. So kann es gehen.
Erigierten, also
Penis?
Ja, ne. Woran merkt man denn als Mann, dass es ihm gefällt? Würde mich jetzt mal interessieren.
Ich würde es sehen, wenn es ihm nicht gefällt. Also, die Reaktion, wenn es ihm nicht gefällt, die kam nicht, also wird es ihm gefallen haben.
Verstehe. Das ist aber jetzt auch ein bisschen sexistisch, oder? Ja. Hui! Wir müssen den Podcast gleich
abbrechen. Aber so kann es manchmal gehen, weißt Podcast du, wo du sagst, ja, manchmal steckt bei dich drin. Also, was haben wir denn noch? Ich hätte noch.
Mach du mal. Ich habe auf jeden Fall noch was, aber du darfst auch.
Ja, ich hatte die Copping hatte ich ja schon. Ich überlege jetzt. Ja. Ah nee, ich wollte tatsächlich. Wollen wir noch ein bisschen in der Politik bleiben?
Ja, pass auf. Ich habe was Tolles gehört. Was Tolles gehört. Ich habe einen tollen Podcast gehört. HR Info. Und da geht es um das Thema Verantwortungsgemeinschaft als neue Partnerschaftsform. Und das hat die FDP schon seit 2020, glaube ich, auf dem Zettel. Die hätten gerne eine Verantwortungsgemeinschaft und nach deren Entwurf soll das auf drei Ebenen oder auf drei Niveaus möglich sein. Also das heißt, du kannst oder man kann, wenn man Single ist, eingefleischter, sagen wir mal, oder nehmen wir mal das Beispiel, man ist jetzt so Ü60 und man merkt, nö, komm, und hat einen besten Freund, eine beste Freundin, wie auch immer, und sagt, heiraten wollen wir nicht, weil es auch jetzt keine romantische Liebe vielleicht ist, aber es ist so eine platonische Liebe, man mag sich einfach. Und dann kann man eine Verantwortungsgemeinschaft, also so ein bisschen wie die Lebenspartnerschaft, die ja den Schwulen und Lesben zunächst vorbehalten war, und dann in die Ehe für alle mündete, kann man jetzt quasi sagen, im Übrigen auch in einer Dreierkonstellation, wir nehmen, also Polyamor ist da das Stichwort, wir übernehmen Verantwortung füreinander und die kann man in verschiedenen Stufen eingehen. Stufe 1 wäre zum Beispiel, dass man erstmal alle Rechte hat, Auskunftsrechte im Krankenhaus und so weiter und so fort. Stufe 2 wäre dann, dass man auch Rechte und auch die entsprechenden Pflichten hat, was vielleicht Zahlungen angeht oder was finanzielle Unterstützung angeht. Und Stufe 3 wäre dann vielleicht noch was mit Erbschaft und so. Man will es schon von der Ehe abgrenzen, was zum Beispiel Adoption angeht. Man hat also keine vermehrten Rechte, wenn es um Adoption geht. Aber man hätte zum Beispiel schon Rechte, wenn man als lesbisches Paar zum Beispiel, wo eine Frau ein Kind mit in die Partnerschaft bringt, dass man ohne jetzt eine Ehe eingehen zu müssen, diese Verantwortungsgemeinschaft eingehen kann und dann eben leichter als Elternteil oder als Erziehungsberechtigter für das Kind geltend gemacht werden kann, zum Beispiel. Und das will man jetzt tatsächlich in Gesetzesformen passen. Wäre weltweit, wäre Deutschland da das erste Land, das außerhalb der Ehe so eine Verantwortungsgemeinschaft aufnimmt. Und ich hatte da vor langem mal ein Interview gesehen mit einer österreichischen, keine Ahnung, Soziologin, Psychologin. Da ging es um die eingetragene Lebenspartnerschaft. Und die sagte zum Beispiel, dass sie das sehr gut findet oder dass sie viele ältere Menschen kennt, die zum Beispiel sagen, ich möchte nicht mehr heiraten, eben aus Respekt vor meinem verstorbenen Partner, also vor meinem verstorbenen Ehemann. Es gibt ja Menschen, die da den Skrupel haben und sagen, nee, die Ehe war was Einmaliges mit meinem Partner. Und so können aber Witwer oder Witwerinnen sagen, wenn sie einen Partner nochmal kennenlernen, wir gehen so eine Verantwortungsgemeinschaft ein mit Rechten und Pflichten und müssen uns dann eben auch nicht mehr kümmern, wenn der Partner ins Krankenhaus kommt, kriege ich dann Auskünfte oder so. Und das fand ich sehr spannend. Also das finde ich, bin ich ein großer Befürworter, finde ich gut und ich glaube, dass es in Deutschland, oder das wird auch so statuiert, zumindest von einer dort interviewten FDP-Politikerin, die gesagt hat, sie haben eben jetzt oft gehört von Menschen, die gesagt haben, Mensch, das wäre toll, wenn wir sowas hätten. Und die wollen tatsächlich, ja, die wollen das tatsächlich einführen, diese Verantwortungsgemeinschaft.
Ich frage mich jetzt gerade, wann soll ich bei dir und Uwe sein?
Na.
Oh. Jetzt hat die S-Bahn abgezogen. Bitte, bitte,
na.
Bitte. Ich möchte das nicht.
Ja, aber finde ich schon eine schöne Idee, oder?
Ja, also.
Ja, Gott, nur weil du verheiratet bist, weißt du? Du alte Hete.
Kann man jetzt wirklich so stehen lassen? In aller Ausführlichkeit. Nö, nee, ah ja, also wegen mir. Ah ja, dann sind wir es durch. Also.
Aber ja, also. Ich fand es einfach eine sehr moderne Idee, so will ich es mal sagen, weil ich mir vorstellen kann, dass es eben wirklich Leute gibt, die sagen, nee, Ehe und Ehegattensplitting und all das, das will ich nicht, will auch nicht erben und so. Aber ich will schon im Falle eines Falles, dass man gewisse Rechte auch hat, dem entsprechenden anderen gegenüber, die man eben durch eine einfache Unterschrift und nicht erst durch einen Gang zum Notar entsprechend regeln kann.
Aber ist da von der, also ist da der Moment oder Momentum so, ist ja der Unterschied so groß? Also zu sagen, also ich will nicht heiraten, aber das ist eine Form, die könnte ich mir vorstellen.
Naja, gut, schau mal zum Beispiel die, also wie gesagt, ich glaube, ältere Menschen, zumindest habe ich das so gehört, ich glaube, ältere Menschen, die jetzt verwitwet sind, für die ist das tatsächlich eine Möglichkeit. Und am Ende, mein Gott, wenn's 300.000 machen von 85 Millionen, dann hat es sich ja für die am Ende gelohnt. Also es muss ja nicht immer so eine quantitative Auswirkung haben, dass man sagt, ja, machen wir nur, wenn es auch die Hälfte der Menschen machen wollen. Aber dass man allein die Möglichkeit bietet, Leuten, die sagen, nee, Ehe, da also habe ich so meine Ressentiments und wäre es jetzt vielleicht auch nicht, weil wir beide jetzt keine romantische Liebe haben, sondern einfach eine aufrichtige Freundschaft, sagen wir mal im Alter und auch irgendwie absehbar ist, in 10 Jahren sind wir beide nicht mehr, aber bis dahin wollen wir einfach dokumentieren, dass wir füreinander sorgen und wollen dann eben auch gleiche Rechte haben und nicht erst, wenn der andere im Krankenhaus liegt, naja, zum Notar rennen müssen und so weiter.
Also ich finde es, welche Form hast du jetzt? Bist du mit dem Uwe verheiratet? Nee, ihr seid ein Partner und Partner.
Wir sind Partner und Partner, genau. Ja.
Das heißt,
aber wir leben ja quasi eine polyamore Beziehung. Also insofern wäre das für uns unter Umständen tatsächlich eine Möglichkeit, zu sagen, lass uns beide heiraten. Ja,
das heißt,
also
für euch käme das so in Frage, weil momentan wäre es halt eben so, dass ihr quasi, also vorm Gesetz jetzt keine Rechte habt, mehr oder weniger.
Ja, genau. Also wir haben uns halt gegenseitig Erlaubnisse geschrieben, dass im Falle einer Erkrankung, wenn der andere nicht kann, der andere dann wiederum Besuchsrecht und Auskunftsrecht hat und so weiter. Aber ich habe auch schon von Krankenhäusern gehört, wo Ärzte das einfach missachtet haben, ja, weil sie dagegen waren, weil sie es nicht gut fanden und so weiter.
Das heißt, wenn es hart auf hart kommt, könnte auch sein, dass das vor Gericht nicht standhält, weil man sagt, nee, das ist irgendwie was ihr da selbst geschrieben habt, aber das ist jetzt kein Gesetz oder kein
Naja, dass es im Krankenhaus nicht standhält, dass die sagen, nö,
ja, genau.
Sorry. Genau, richtig. Und das ist ja in dem Moment, geht es ja um Zeit. Also du kannst ja nicht sagen, ich gehe jetzt erstmal vor Gericht ein halbes Jahr oder so. Und Gerichte dauern in Deutschland ja mittlerweile auch sehr lange. Also von daher finde ich es eigentlich eine gute Idee. Oder wenn Paare sagen, wir haben noch jeweils einen anderen Partner, also Polyamor, aber wir beide heiraten, aber wir können dann trotzdem mit den anderen Partnern immer noch eben so eine Verantwortungsgemeinschaft bilden, sodass die mit integriert sind in dieses Partnerschaftskonstrukt. Naja, Gott, also es gibt sicherlich viele, die wollen und brauchen es nicht, aber für die, die es wollen und für die, die das...
Also ihr seid ja das Paradebeispiel dafür zu sagen, es macht Sinn, sowas auf den Markt zu bringen, weil es dann nicht nur ein, zwei Leute betrifft, sondern wahrscheinlich mehr, die sagen, ja genau, Ehe ist nicht unser Modell, aber das ist, das wäre genau das Richtige, einfach mit den Rechten, die man dann hat. Und man meint es ja auch gut, es ist jetzt nichts, was man sich irgendwie erschleichen will oder so, wo man sagt, keine Ahnung.
Naja, und es ist ja tatsächlich auch so, wie die Ehe für alle, sie nimmt ja niemandem was. Ja, ist ja nicht so, dass Heterosexuelle jetzt, weil es nur 3 Millionen Lizenzen im Jahr gibt, nicht mehr heiraten dürfen, sondern...
Es ist halt nicht so wie eine große Schwester, die nur kommt, wenn es was zu holen gibt, verstehst du?
So ist es,
also,
genau.
Also,
sondern es ist ja einfach den Kreis derer... Genau, es ist den Kreis derer, die es anwenden können, ist einfach erweitert. Aber da laufen natürlich die Union läuft natürlich Sturm, weil sie sagt, die Ehe wird verwässert. Ja und? Also und warum überhaupt? Wird ja gar nichts verwässert.
Also die Ehe wird eher verwässert, wenn Fatih irgendwie nach 30 Jahren Ehe heimlich in Thailand irgendwie ein Boy Toy bumst. Dann wird sie verwässert. Aber was? Also
Boy Toy.
Toy Boy, 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 Toy, Boy, Boy, Toy.
Oder Toy Girl.
Oder
Gmail.
Oder was ist da alles
gibt? Fanboy.
Ja, was ist Fanboy?
Ich glaube, das ist so diese Gmails, das sind in Thailand gibt es ja diese, ich glaube in Thailand, in Indien, Thailand oder in beiden sogar, eben diese, ich weiß gar nicht, ob es transgeschlechtliche Menschen sind, also junge Männer, die im Grunde sich weiblich geben, beziehungsweise auch sich weiblich fühlen. Oh je, jetzt begebe ich mich auf dünnes Eis, aber das sind diese.
Wo wir beim Thema sind, was macht eigentlich der Frauenholz? bitte, sag mal.
Was sind wir sind doch hier im öffentlichen Chat. Ja, der spielt im Kellertheater, Hashtag ja. Kellertheater, einfach in Frankfurt, ja. Und da spielt er ja in einem zweiten Stück. Unser lieber Freund.
Gmail, nein, was spielt er? Man weiß es nicht.
Gmail, genau.
Gmail.com.
Ja. Gmail, ja, genau. Ja.
Ich hätte noch ein paar Punkte auf der Liste, aber ich wollte mich jetzt mal so ein bisschen in Richtung, bisschen mal apolitisch und ein bisschen positiver, weil wir hatten das auch in der letzten Folge mal, das Thema, wie wir zu unseren Künstlern stehen. Was haben wir denn mit Harpe Kerkeling für einen großartigen Künstler? Der aber auch eine solche Reputation sich erwirtschaftet hat, dass er einfach auch ein fucking Katzenbuch rausbringen kann und damit einfach wochenlang, und das ist kein Scheiß, ich glaube seit 15 Wochen auf Platz 1 der Spiegel-Bestseller mit Pfoten vom Tisch, so heißt das Buch vom Kerkeling, ich habe es daheim noch nicht gelesen, er schreibt einfach ein Buch über seine Katzen und ist damit einfach mega erfolgreich. Finden wir das geil oder nicht so?
Also er kann machen, was er will. Ich lese keine Katzenbücher und ich höre mir auch seine Schlager nicht an. Ich finde es sehr bedauerlich, dass er diese Komik nicht mehr bringt, aber ich kann es total verstehen. Er hat sich ja wirklich in seinem künstlerischen Leben an Verkleidungen und an Komik verausgabt, hat echte Standards gesetzt. Und ich finde es total cool, dass er, ich glaube, seit Ich bin dann mal weg, was ja ein unerwarteter Megaseller war und ihm sicherlich auch eine Freiheit, eine finanzielle Freiheit gegeben hat, dass er jetzt tatsächlich das machen kann, was er möchte. Und das ist ja auf der einen Seite seine Schlager. Er hat jetzt, glaube ich, holländische Schlager verdeutscht und vertont. Mhm. Also vertont nicht, das waren sie ja schon.
Aus seiner Jugend oder so, die er da aus der Jugend kennt oder aus der Kindheit.
Also eingedeutscht. Ja. Er kann auch gut singen, natürlich, aber es ist jetzt nicht mein Genre. Und Katzenbücher sind jetzt auch nicht mein Genre. Insofern beobachte ich ihn ja zwangsläufig, weil man sieht ihn dann ja entsprechend. Aber ich schaue ihn mir nicht an, weil mich einfach das, was er tut, nicht interessiert. Also das macht mir keinen Spaß. Ich gönne ihm das aus ganzem Herzen und bin dankbar für alles, was er getan hat, für den deutschen Humor. Und das ist echt eine ganze, ganze Menge. Und ich freue mich, ihn zu sehen. Aber wie gesagt, das, was er im Moment tut, das ist nicht so in meinem Wahrnehmungskreis, weil das nicht so Dinge sind, die mich interessieren. Aber total cool. Wer macht einfach, was er will. Und das
hat er sich verdient. Was macht Harpe Kerkeling so erfolgreich? Also was macht er? Ist es seine Unabhängigkeit? Ist es wirklich die... für mich war so ein Punkt zu sagen, dieser Mega-Erfolg von Kerkeling ist sein, natürlich neben seiner Grandiosität und die Rollen und was er, dass er auch da teilweise Kult geschaffen hat, ist einfach auch sein nahezu perfektioniertes Gefühl für Timing. Also es wirklich zu schaffen, zu wissen, wann ist Horst Schlemmer auserzählt. Und ich bin jetzt kein Kerkeling, bin jetzt auch kein Kerkeling-Fan oder kein, dass ich jetzt alles gucke, was Kerkeling macht, aber ich hatte, und das ist ja dann noch krasser, als jemand, der das so peripher nebenbei sich anguckt, wirklich das Gefühl, er hat zum absolut perfekten Zeitpunkt allein diesen Horst Schlemmer beendet, zu sagen, es war geil, du hattest deine Auftritte, du warst beim Fernsehpreis, du warst bei Promi, Wer wird Millionär, hast sogar einen Film gemacht, CD aufgenommen und dann aber wirklich den Moment zu sagen, ich reite das jetzt nicht kaputt, sondern ich packe den jetzt in die Schublade. Vielen Dank. Vielleicht irgendwann nochmal wieder, aber ich gehe mal zu neuen Ufern. Und das ist wirklich ein Talent, was eigentlich in Deutschland kaum sonst einer hat. Vielleicht noch ein Helge Schneider, der weiß, wie viel man dosieren muss und wie viele Auftritte, wie viel Präsenz, was man wie zu sagen hat, auch online und so. Aber das ist eine ganz, ganz große Kunst. Anders zum Beispiel als, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber als so eine Helene Fischer, wo viele sagen, oh, geht die mir auf den Sack und jetzt noch ein Special und hier noch was. Und der Kerkeling hat da ein ganz, ich glaube, das ist mit einer seinen, ein Grund seines großen Erfolgs, dass der da so ein perfektes Gefühl für Timing hatte.
Also ich finde, der Harpe Kerkeling hat eine respektvolle Respektlosigkeit.
Sehr gut.
Und ist unaufdringlich, aufdringlich. Und das ist genau das, was du sagst. Er weiß, wann Schluss ist. Das weiß er bei Hurz. Das er bei Beatrix, hat er gewusst, wann Schluss ist. Also wann in dieser Szenerie Schluss ist. Ja, er hat genau gemerkt, so, jetzt hast du den Bogen überspannt. Es hat jetzt jeder gepeilt, wer du bist. Jetzt machen Abflug. Und das hat er auch später mal in
dem Interview gesagt. Das war so gerade der lauteste Lacher. Lauter wird es nicht.
Genau, Dankeschön. Richtig. Und diese Feinfühligkeit, glaube ich, das macht ihn so sympathisch, dass er Leute auf die Schippe nimmt, aber nie despektierlich behandelt oder nie respektlos ist.
Oliver Pocher.
Was?
This motherfucking
son of a bitch. Schau Oliver Pocher und ich erinnere mich, letztens gerade habe ich sie gesehen an die Szene, als Oliver Pocher, warum auch immer, zu Harald Schmidt geholt wurde.
Und das waren sie hatten, die IT-Verantwortlichen, die völlig unverantwortlich reagiert haben auf das, was da passiert ist.
Also, und sie hatten eine Sängerin, eine englischsprachige, und Oliver Pocher verabschiedete sie wirklich absolut despektierlich. Und Harald Schmidt sagte sinngemäß, er hat wirklich ein böses Wort verwendet, ich weiß es aber nicht mehr. Aber er sagte sinngemäß und meine Damen und Herren, so gehen Arschlöcher mit Leuten rum oder das ist der billigste Witz, den man machen kann, wenn Arschlöcher Leute, die kein Deutsch verstehen und das nicht parieren können, in einer ihr fremden Sprache, in einer ihnen fremden Sprache verarscht. Also irgendwie, er hat den Pocher so von der Bühne gehauen, also wirklich richtig böse. Und zu Recht, der Olli Pocher hat für mich keinen Stil, er hat ist auch nicht witzig. Er könnte witzig sein und das ist schade, weil der Pocher ist an sich witzig, aber der Pocher zieht seinen Witz immer aus der Degradierung anderer Menschen und deshalb gucke ich ihn mir definitiv nie an.
Und das war genau das, weil du hattest mir das Video auch letztens nochmal geschickt, ist auch bei YouTube zu sehen. Genau, die hatten, warum auch immer, ein paar Wochen, ein paar Monate lang gemeinsam eine Show. Und es war vorher noch so, dass eine sogenannte Lady Bitch Ray war zu Gast und hat dem Oliver Pocher ein Geschenk mitgebracht. Und zwar, es ist wirklich so, ihr Fotzensekret. Also der Pocher hatte sie interviewt und die Lady Bitch Ray sagt hier, als Geschenk in meinem Döschen, da ist mein Fotzensekret. Und Pocher
schon, reagiert, hat sie das so gesagt? Das ist aber eklig, oder?
Na gut. Ja, okay. Das ist irgendwie 4-Wochen-Sammlung. So. Und gibt ihm das Döschen und diese Lady Betray hat so, die ist halt mittlerweile auch, was weiß ich, weggesperrt, ich weiß es nicht. Also, sei es wie. Und der Pocher, du hast ihm richtig angemerkt, wie unangenehm das war. Also, der hat richtig jungfräulich reagiert. Der Schmidt saß daneben und ja, war da ziemlich unbeeindruckt von. Du hast den Pocher angemerkt, so. Eine halbe Stunde später kommt diese englischsprachige Sängerin, singt live und dann geht der Pocher als mit einer ganz schlechten Bohlen-Imitation. Auf die Bühne und sagt, hast jetzt nicht jeden Ton getroffen und so. Und sie versteht natürlich nichts, weil sie sagt, ich bin englischsprachig, ich habe keinen Übersetzer im Ohr. Und dann, und das war die, genau wie du sagst, diese Reaktion vom Schmidt, der sagt, warte mal, also muss man mal ganz kurz so sagen, eben gerade noch so klein mit Hut, wenn er ein bisschen Fotzensekret bekommt, aber irgendwie jetzt macht er einen internationalen Star, der kein Deutsch kannte. Das ist eine ganz flache Nummer vom Pocher und das wird er jetzt lernen, das nächste Mal macht er es anders. Und dann Close-up, Gesichtsausdruck vom Pocher, alles aus dem Gesicht fällt und der Schmidt hat ihm einmal wirklich in your fucking face.
Oh, der, das hat er aber noch mehrmals gemacht, also mindestens noch einmal, kann ich mich erinnern, war eine Verabschiede, da hat der Harald Schmidt ihm auch, der hat ihn, glaube ich, abgrundtief gehasst und zu Recht, also der Oliver Pocher. Und das Schade ist nochmal, das Traurige ist, der könnte wirklich lustig sein, das ist ein lustiger Kerl, aber er brauchte halt ein bisschen Stil und das hat er halt irgendwie nie gelernt oder hat es bei RTL abtrainiert bekommen, ich weiß es nicht. Und das macht der, würde der Kerkeling nie machen, zumal hat der Kerkeling einen super feinen Humor. Und ich hatte kürzlich mal auf Wikipedia, warum auch immer, das ganze Leben ist ein Quiz, kein Pardon. Und da waren die Kritiken wirklich schlecht. Es wäre platt und flach und überhaupt. Und ich dachte mir, nee, dann ist Loriot auch platt und flach. Also es ist auch ein solcher, der hat auch so ein Feingespür für Alltagskomik. Also ich finde,
es ist ein unsympathischer Mensch. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieser Punkt zu sagen, erzähl 10 verschiedenen Leuten einen und denselben Witz und du kriegst 11 verschiedene Reaktionen. Also es ist wirklich so ein bisschen, das ist ambivalent.
Man muss ja den Humor nicht mögen, aber er ist ein grundsympathischer Mensch, finde ich. Und ich glaube, das ist der schon auch ohne Kamera. Und er weiß, wie du gesagt hast, sehr richtig beobachtet hast. Das stimmt, er weiß einfach, wann Schluss ist. Also in allem.
Und von, wie du es gesagt hast, dass er also sogar so eine Rolle wie Horst Schlemmer, also politisch komplett unkorrekt und ein Schobischwein und sexistisch und alles, was man so, also wirklich das, also völlig einmal mit dem Panzer über MeToo gerollt und all dem und der Emanzipation, aber trotzdem nie so, dass man das Gefühl hat, oh jetzt, also er hat auch in der, und der war so gut in dieser Rolle, Entschuldigung, das zweite Mal, dass ich hier ging, es tut mir sehr leid, zweite Mal in meiner Emotion gegen das Mikrofon gehauen, aber er schafft es so gut in dieser Rolle, die er so fantastisch spielt, in diese eine Grenze nicht zu überschreiten, er balanciert da drauf, er fängt es immer wieder auf mit, weiß ich jetzt allein,
ja.
So, und er macht immer noch so diesen Bärle draus, also er ist zwar echt, und er macht so ein bisschen Touch, und weiß ich jetzt allein, ja, so, und das ist immer noch so, dass er, du kannst, der findet immer noch was in der Rolle, wo du ihm nicht böse sein kannst. Und das ist eine ganz, 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 ganz große Kunst.
Und wer das im Übrigen auch macht, ich habe ihn kürzlich gerade wieder im Interview gesehen und genauso ein Multitalent ist und genauso ein kluger Mensch auch ist, Ditsche. Olli Dietrich, ja. Ein Grand Seigneur ja mittlerweile, ist ja auch schon gereift sozusagen. Und der macht sich einfach auch Gedanken über die Art Humor, die er macht. Also er plant es, also wo man es planen kann. Ditsche ist ja nun mehr oder weniger ungeplant, also zumindest was genau passiert. Und das ist genau so ein respektvoller Mensch, der auch so unglaublich tolle Ideen hat, die natürlich anders als jetzt vielleicht ein Kerkeling, wobei ich weiß gar nicht, wie viel Zuschauer der hatte oder wie. Aber auch so ein Olli Dietrich hat eine Idee und setzt die wirklich minutiös um mit einem so feinen, schönen Humor. Also davon bitte mehr.
Feiner, schön. Der hat es auch immer gut mit dem Schmidt verstanden, der Olli Dietrich.
Kann ich mir vorstellen,
ja. Und das ist genau diese Kunst. Also so eine Figur zu spielen, die, und es ist ja so ein bisschen, zumindest ist in der gleichen Schublade wie Horst Schlemmer. Also auch so einer mit Bademann an der Currywurst immer so.
Genau.
Aber es ist trotzdem zu schaffen, nicht zu sagen, dieser Charakter ist schon so, wie er ist, echt sehr, sehr strange so und sehr, sehr eigen. Aber wir überzeichnen ihn nicht. Also der steht für sich. Der muss gar nicht mehr viel machen. Der steht da im Bademantel in der Currywurstbude. Lass ihn erstmal da stehen. Das reicht. Das ist schon ein Bild. Mit seiner komischen Aldi-Plastiktüte und mit der geöffneten Flaschen Bier in der Hand. Und dann ist der, und du sagst, okay, der strahlt schon so krass aus. Der muss fast schon gar nicht mehr sagen. Und jetzt überzeichne ich es nicht noch. Und das hat er immer geschafft. Ganz, genau, ganz fein, ganz intelligent, ganz fast subtilen und schönen Charakter, der echt, der nicht Mainstream, nicht super Mainstream, aber echt ein süßer Charakter, der nie für einen Zuschauer unangenehm war. Wo ich nie das Gefühl hatte, oh, ich muss da jetzt weggucken.
Ja, und das gilt ja für alles, was er macht. Ne? Also er guckt sich ja das Leben an und persifliert es dann sozusagen, aber ja gar nicht übermäßig, sondern er spielt es halt nur nach. Und das macht es ja so toll, dass er es so nachspielt, dass man sagt, das könntest du eigentlich auch, also wie diese Talkshow, die er gemacht hat mit all seinen Figuren oder eben den Ditsche, dass du denkst, ja, das könnte jetzt echt sein, aber du weißt, es ist nachgespielt, es ist ein bisschen überspitzt an der einen oder anderen Stelle und das macht's halt, das ist wieder dieser geringe Grad, der es so witzig macht. Und auch Kerkelings Figuren, ob Mann, ob Frau, die sind ja nie so riesig überspitzt. Ich meine, so ein Schlemmer, klar ist der überspitzt, aber ganz ehrlich, stell dich irgendwo zu Feierabend an einen Kiosk, dann findest du so einen Typ.
Ich glaube es nicht. Bitte? Ich glaube es nicht.
Ja, genau.
Und das ist wirklich dieser Gag, dieser grandios geschriebene Gag, wirklich immer wieder, und da hat er mich da, da hat er mich da, bitte was, ich glaube es nicht. So geil gespielt und dann, ja, jetzt sind Sie an der Reihe, ich bekomme bitte 2 von den Croissants und einen Kreppel, Dankeschön. Ja. So, und zack. Und so schön aufgelöst, ein grandioser Gag, wirklich grandios. Mit diesem kompletten schwulen Klischee einmal 10 Minuten über die Bühne geritten und dann, Sie sind jetzt dran, ich hätte gern das und das bestimmt. Bang, also toller Sketch, toll. Ja,
und ihm nimmt man es halt auch ab, dass er es nicht böse meint, das ist halt das. Und der Pocher könnte vermutlich machen, was er wollt, ihm würde man nie abnehmen, dass er es nicht böse meint. Also,
Polizeieinsatz und da, wie er sich da, also ganz unangenehm, das war echt, da hat er sich gebissen und so peinlich. Und dann irgendwie mit der Maske und dann hat er da irgendwie fasst mich nicht an und so und denkst, oh Pocher, ey, das ist so.
Ja. Mit dem Lombardi? Nee.
Irgendwie so, das ist wie so ein Klassenclown, wo man sagt, oh lass jetzt, das ist gut jetzt, irgendwie, hör auf, heuert den jetzt doch an, nee, der ist, weißt du, der kriegt von den Leuten Applaus, die sagen, ja, reite ich noch mehr, die Scheiße, du Vollidiot, ja. Der denkt, ja, der große Held, wo du sagst, oh Pocher, hör auf jetzt.
Nee, der Pocher hätte, finde ich, mehr aus sich machen können. In der Tat, vom Talent her allemal, aber irgendwie ist er, aus meiner Sicht, da hat er den falschen Weg eingeschlagen. Aber nun, also ich habe ihn nie verfolgt. Ich habe einmal einen Film, diesen Vollidiot, gesehen. Ja, Gott.
Der ist ja Schauspieler auch.
Ja, naja, gut. Also, ja. Aber sei es wie. Also dem Kerkeling reicht da auch wirklich keiner das Wasser. Das ist ein Vollprofi und das merkt man ihm an. Und er ist ein Sympath und er mag die Menschen. Also zumindest unterstelle ich ihm das mal. Und ich glaube, von daher weiß man auch, selbst wenn er eben da so ein bisschen sexistisch in seiner schlimmer Kostümierung rummacht, weiß man, er ist es ja nicht, sondern er persifliert's und das macht ihn für mich so sympathisch. Also ich würde mir auch wünschen, wobei ich glaube, es macht er nicht mehr, dass er mal wieder so eine schöne Komik macht. Aber naja, gut, muss man abwarten.
Hase, mit dem Begriff sympathisch würde ich gerne deinen Podcast beenden. Wir haben schon wieder eine Stunde.
Ja, wir haben schon eine Minute.
Also ich würde ganz kurz noch ein Set-Foto machen, um auch beim Abseits-Podcast ein bisschen Werbung zu machen für diesen tollen. Und wir gucken mal, als hätten wir Spaß gehabt. Dann können wir, kann ich nämlich morgen noch ein bisschen Werbung machen und posten.
Ja, kann ich.
Hase, ich möchte sagen, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank und
dass ich zu Gast sein darf bei dem tollen Podcast Schmetterling im Kopf. Eine Stunde und es fühlt sich an wie 5 Minuten. Es war wieder groß. Ich habe, bevor es dir dann wieder bei WhatsApp sage ich es dir so, es macht, mit dir einen Podcast aufzunehmen, macht wahnsinnig viel Spaß, bringt mir eine große Freude, befriedigt mich nicht nur intellektuell, auf einem ganz hohen Maß, ist ganz geil. Bitte. Wir nehmen es übrigens auch für YouTube auf.
Jetzt ist es zu spät. Und das nächste Mal wieder mit ein bisschen weniger Gemecker, da lassen wir das mit dem Corona wieder weg.
Ja.
Und ich halte mich auch an Ausgangssperren im Übrigen. Ich reg mich da nur immer ein bisschen auf. So.
Das ist wie der Schmidt, der immer gesagt hat, der ist Hypochonder.
Dann so ist er gar nicht.
Gefragt. Nee, war doch nur eine Rolle, die ich gespielt habe.
Ja.
Der Ledger ist eigentlich schon um 9:30 daheim. Und zwar direkt im
Bett. Ja. Ich, von mir will gar niemand, dass ich ihn besuche.
Ich glaube, das ist es. Ciao. Also ich sage vielen, vielen Dank. Es war nächste Woche wieder oder zwischen den Jahren ist da Urlaub angedacht? Oder?
Ja, natürlich, aber das ist ja wie Urlaub hier. Das ist ja wie Urlaub.
Oh, du bist mein Sonnenschirmchen.
Ja. Was hast du? Jetzt sind wir schon 3 Minuten drüber. Mit Vor- und Abspann sitzt 5 Minuten.
Ich würde mal sagen, du bist wie mein Sonnenschirm.
Küsschen.
Hase, bis nächste Woche. Dankeschön.
Frohe Weihnachten. Ne? Also.
Gute Rutsch. Achso, nee, dann sehen wir uns ja nochmal. Ja. Frohes Fest.
Ciao, ciao.
Jingle Bells.
Schmetterlinge im Kopf. Der Podcast mit Jo Letschert.